Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Zu einer neuen Folge Peter und der Wald. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute gibt es wieder einen Waldspaziergang. Und zwar einen der Sorte, die wir auch schon ein paar Mal hatten, von Hölzchen auf Stöckchen. Also ein bisschen ruhig durch den Wald schlendern, mal gucken, was es alles so gibt. Vielleicht erzähle ich euch auch erstmal was zum Besuch von Jane Goodall. Das ist ja die berühmte Primatenforscherin, also die an Schimpansen in Tansania, in dem Gombe-Urwald geforscht hat. Das war ja eine von den dreien, die dieser Professor Leakey in den 60er Jahren losgeschickt hat, um die großen Menschenaffen zu erforschen und zu deren Schutz beizutragen. Eine berühmte Kollegin war auch Diane Fossey, die in Ruanda geforscht hat an den Berggorillas und dann dort auch ermordet worden ist. Da gibt es ja auch ein Buch und einen Kinofilm. Also darüber ist sie ganz berühmt geworden. Und ihre Kollegin war eben Jane Goodall, die, also ich würde mal sagen, das ist die bekannteste Umweltschützerin der Welt, oder? Keine Ahnung. Doch, kann schon gut sein. Und auf jeden Fall wollte ich mich mit der immer schon mal verabreden. Die hat mich irgendwann mal kontaktiert, weil die das Geheime Leben der Bäume gelesen hat und wollte mich hier besuchen in Deutschland. Wollten wir uns bei der Waldakademie treffen. Das haben wir zwei Anläufe genommen. Es hat nicht geklappt wegen Corona-Beschränkungen und so. Und dann ist sie jetzt dieses Jahr 90 geworden und hat eine Welttournee gemacht und hat gesagt, Mensch, da komme ich doch jetzt vorbei. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben uns getroffen in Eberswalde am Ort des Studiengangs. Und ja, das war total bewegend, ne? Muss ich echt sagen. Also wir sind erstmal in den Grumsin gegangen. Das ist eine der ältesten Buchenwälder Deutschlands. Das sind mehrere hundert Hektar, also ein paar Quadratkilometer unter Schutz. Da war allerdings so ein bisschen Pressetross dabei und ZDF ist ja auch dann in den Heute-Nachrichten gekommen und so. Und dann haben Jane und ich uns in die Büsche geschlagen, weil wir einfach mal in Ruhe quatschen wollten, ne? Ohne die ganzen Leute. Und das haben wir dann auch gemacht. War eine halbe Stunde, war jetzt nicht viel, aber immerhin. Die haben wir uns genommen und dann gab es noch eine tolle Abendveranstaltung. Und das war wirklich total bewegend. Die ist da empfangen worden in der Stadthalle von Eberswalde wie ein Rockstar. Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte auch Tränen in den Augen. Es war so bewegend. Ganz, ganz toller Abend, bei der auch ein Preis verliehen wurde an so eine Food-Initiative, ne, die gegen das Wegwerfen von Lebensmitteln ist. Und es gab auch ein neu entdecktes Springkraut, was der Ebert Fischer von der Uni Koblenz zusammen mit der Dorothee Killmann ihr überreicht hat, das nach ihr benannt wurde an dem Abend. Fand ich auch ganz, ganz bewegend. Denen standen auch die Tränen in den Augen. Also es war ein total bewegender Abend. Es ist einfach schön, mit Menschen zusammen zu sein, die vieles ähnlich sehen und halt auch was für den Umweltschutz tun und da so positiv rangehen und die Leute bewegen, auch was zu tun. Also es war eine ganz tolle Aufbruchstimmung. War toll. Und wir haben uns ja in Eberswalde getroffen wegen dem neuen Studiengang, damit der nochmal so ein bisschen gepusht wird. Und das hat auch ganz gut geklappt. Das war auch in den Nachrichten das Hauptthema, ne? Der neue Studiengang sozial-ökologisches Waldmanagement, von dem wir uns ja sehr viel versprechen in Bezug auf eine Wende im Wald, in der Waldwirtschaft. Aber gut, ihr merkt, meine Stimme ist ein bisschen belegt, weil ich erkältet bin. Das kommt nun mal vor im Winter. Ich weiß, da gibt's ja immer so heiße Diskussionen. Kann eine Erkältung von Kälte kommen? Also wir kommen nachher gleich wieder zum Wald, keine Sorge. Kann eine Erkältung von Kälte kommen? Also im Englischen heißt sie auch cold. Also irgendwie haben die Leute das immer gedacht, aber andere sagen dann, nein, das hat nur mit Infektionen zu tun. Ich würde mal sagen, mit beidem. Ja, also wenn man auskühlt, ist man halt anfälliger. Und bei mir war es so, ich hatte für eine Fernsehsendung einen Dreh und war in einem Hotel, wo die Klimaanlage so trockene Luft produziert hat. Mir ist das noch nie passiert. Ich bin nachts dreimal aufgewacht mit völlig ausgetrocknetem Hals und musste was trinken. Das passiert mir nie. So, und dann so 2-3 Tage später ging halt die Erkältung los. Naja, und jetzt stehe ich im Wald und denke, mach doch nix. Und damit kommen wir mal zu den Waldtieren. Können die sich eigentlich auch erkälten? Also könnte man drauf kommen, weil es gibt wirklich hustende Rehe und hustende Wildschweine. Ne? Also sowas wie Husten scheinen die zu haben. Also man hört es nicht oft. Also ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte Reh mal habe husten hören. Ich überlege gerade, boah, das ist schon sehr lange her. Also man hört es echt selten. Also dazu muss man schon lange im Wald sitzen und irgendwas beobachten. Die husten übrigens auch im Sommer, nicht nur im Winter und auch nur halt sehr wenige Rehe. Bei Wildschweinen ist übrigens dasselbe oder bei irgendwelchen anderen Geschöpfen hier rumhüpfen. Es sind Parasiten. Es ist keine Erkältung. Also bin ich mit meiner Erkältung noch gut dran. Bei den Rehen könnten es zum Beispiel so Rachendasseln sein. Das sind so Insekten, die deren Maden dann, naja, ne, das klingt leider alles nicht schön, dann irgendwo hinten im Rachen sitzen und die fressen da, weiß ich gar nicht, den Schleim oder so. Auf jeden Fall sind die da so festgehakt und die Rehe versuchen die natürlich rauszuhusten, was aber nicht klappt. Und bei Wildschweinen können das Lungenwürmer sein, ja, auch nicht schön. Ne, also es sind auf jeden Fall Parasiten in den Atemwegen und die bringen die Tiere dazu, ordentlich zu husten. Bei Vögeln kann das übrigens sein, wenn die so Schleim aus den Nasenlöchern bekommen, dann ist das auch kein Schnupfen, dann könnte das Geflügelcholera sein. Sieht man zum Glück auch nicht oft. Ja, also so eine Erkältung, wie ich das jetzt habe, sowas haben die Wildtiere hier im Wald nicht. Ne? Aber die haben dafür eben andere Probleme. So, ich laufe hier gerade durch das schöne Herbstlaub. Macht ihr das übrigens auch so gerne? Also erinnert mich total an die Kindheit, hier so richtig schön so durchzuschlurfen. Macht einfach Spaß. Ich stehe jetzt hier gerade vor kleinen Weißtannen, einer ganzen Gruppe, also relativ groß. Ist ja ein Ding hier. Also hier gibt es eine Ecke mit Weißtannen. Und Weißtanne gilt als besonders beliebt bei Rehen und Hirschen und wird ja überall auch gepflanzt jetzt und geschützt mit so komischen Plastikhülsen, damit die halt nicht abfressen, die Wildtiere. Und hier im Wald geht das eben anscheinend ohne, weil das ist eben ein mal wieder ein nicht bewirtschafteter alter Buchenwald. Ne? Da bin ich ja besonders gerne unterwegs. Und bei diesem Lichtmangel hier kommen diese kleinen Weißtannen offenbar bestens zurecht. Also hier sind ständig Rehe. Ne? Man sieht auch die Spuren. Ein bisschen unterhalb von mir im Hang, da laufen so eine Art wie richtig so wie Wildautobahnen. Das ist ganz interessant. Hier im Oberhang haben die anscheinend keinen Bock. Und so an der unteren Hälfte vom Hang, da ist eine Spur nach der anderen. Aber hier in dem Bereich, nö, wenig. Und hier kommen überall diese kleinen Weißtannen hoch. Das ist schön. Sehr, sehr schön. Und hier sind auch jede Menge Pilze gerade. Für die Pilze ist es natürlich ein schönes Jahr gewesen, weil die Bäume ordentlich Zucker produzieren konnten. Und die Pilze, die breiten sich hier nicht aus, sondern die kriegen natürlich ordentlich was ab jetzt von den Bäumen, ne, wenn die Überschuss haben. Und dann bilden sich manchmal so Hexenringe. Kennt ihr vielleicht? Also Hexenringe heißen die wahrscheinlich deswegen, weil man früher gedacht hat, da hat irgendjemand gezaubert oder gehext, dass die so kreisförmig sind, so kreisförmig angeordnet. Aber die Pilze, das sind ja nur die Fruchtkörper, die so kreisförmig angeordnet sind. Nein, es ist auch der Pilz selber. Im Boden, der wandert. Ne? Der fängt irgendwo mal in der Mitte an, wo die Spore hingefallen ist. So, und dann breitet sich das Pilzgeflecht aus und wandert immer weiter durch den Wald. Und zwar gleichmäßig nach allen Seiten. Zumindest manchmal klappt das mit dem Gleichmäßigen. Und wenn er so gleichmäßig weiter nach außen wandert, über Jahre oder Jahrzehnte oder Jahrhunderte, es gibt sogar bei manchen Pilzen Jahrtausende, da wird es halt immer größer, ne? Und im Idealfall auch kreisförmig. Und am Rand kommen dann halt die Fruchtkörper. Und mit den Sporen, ne? Und deswegen sind die so manchmal so schön kreisförmig angeordnet. Man denkt, was für eine hübsche Form. In Wirklichkeit zeigt das nur, wie groß der Pilz im Boden schon ist. Ja, also Hexenringe sind eigentlich gar nichts Magisches. Also sehen schön aus, finde ich auch. Insofern können sie magisch sein, aber es ist zumindest nichts Unerklärliches, sondern das zeigt einfach, wie weit der Pilz im Boden schon vorgewandert ist. So, und hier unten beginnt gerade das große Fressen im Laub. Also hier ist das Laub ja überall runtergefallen. Und darauf haben die ganzen Bodenlebewesen gewartet. Zum Beispiel Hornmilben. Hornmilben sind, das haben wir jetzt gerade bei uns mal in der Teambesprechung gehabt, das sind die stärksten Tiere der Welt. Also bezogen aufs eigene Körpergewicht. Ich habe früher immer gedacht, das wären Ameisen. Also das ist ja auch schon immer erstaunlich genug, was die schleppen können. Ja, das ist wie vielfache des eigenen Körpergewichts. Es gibt wohl aber eine Hornmilbenart, die schafft das 1200-fache ihres eigenen Körpergewichts zu schleppen. Also das ist ein Haufen. So, ich wiege 90 Kilo und mal 1000 würde mir schon reichen. Das wären ja schon 90 Tonnen, die ich dann schleppen müsste. Wie viel wiegt ein Auto? Heutzutage sind die ein bisschen schwer, ne? Schwerer. Der Autovergleich ist dann immer ein bisschen blöd, weil, sagen wir mal, früher hat ein Auto eine Tonne gewogen, heute wiegen die meisten ja zwei. Also irgendwas zwischen 45 und 90 Autos, die man da auf dem Buckel rumschleppt, das ist umgerechnet so das Verhältnis, was so eine Hornmilbe, also zumindest diese ganz starke da, mit sich rumzerren kann. Also auf jeden Fall warten diese ganzen kleinen Knilche jetzt darauf, die Blätter zu verzehren. Und dabei kommt es auf das Verhältnis Kohlenstoff-Stickstoff an. Also Stickstoff ist ja, das haben wir auch in einer früheren Folge schon mal besprochen, Mangelware im Wald. Und je nachdem, wie dieses Verhältnis Kohlenstoff-Stickstoff ist, ist das halt leichter verdaulich oder schwerer verdaulich, das Laub. Es spielt übrigens grundsätzlich in einem Wald keine Rolle, ob das leichter oder schwerer verdaulicher ist, weil darauf haben sich die ganzen Organismen ja eingestellt. Wenn man so einen Wald bewirtschaftet, dann kann sich dieses Verhältnis ändern, ne, weil man dann wirklich alles durcheinander bringt. Aber hier in so einem alten, geschützten Wald, da ändert sich dieses Verhältnis über lange Zeit nicht. Und je nachdem, wie gut verdaulich das ist, wird Laub halt besonders schnell gefressen oder besonders langsam. Normalerweise dauert das, bis das Laub aufgefressen ist, irgendwo zwischen ja, also 1 und 3, 4, 5 Jahre. Das kann man übrigens auch sehen, weil im Moment sind ja die frischen Blätter oben drauf gefallen. Also ich hocke mich mal hin mit euch zusammen. So, und dann nimmt man mal die obere Laubschicht weg. Und darunter kommt dann die Laubschicht aus dem letzten Jahr raus. Also die kann man jetzt im Moment wirklich sehr eindeutig unterscheiden. Das ist ja gerade frisch draufgefallen. Also wenn ihr jetzt den Podcast hört und ihr macht jetzt am Wochenende eine Waldspazierung oder vielleicht sogar heute schon, dann seht ihr das ja. Das ist frische Laub, das ist, ja, sieht einfach unbeschädigt aus. Jetzt guckt ihr mal die ältere Laubschicht an, guckt mal rein. Da sind dann schon Pilzfäden dazwischen gewachsen. Es ist miteinander verklebt, aber hier zumindest an dieser Stelle sind sogar noch ganze Blätter erkennbar. Auch wenn die schon so ein bisschen, ich sag jetzt mal, angegammelt aussehen. Das sind ja alles wunderbare Bodenorganismen, die würden sich jetzt beschweren, wenn ich das so bezeichne. So, und dann buddeln wir noch ein bisschen weiter. Da kommt das von den nochmal dem Jahr davor, also die jetzt frisch gefallen sind, die sind ja nicht ein Jahr alt, die sind von jetzt. So, und für die vom letzten Jahr, die ich jetzt noch hier gesehen habe, die sind dann ein Jahr alt. Jetzt komme ich auf die Schicht, die 2 Jahre alt ist. Die ist schon richtig so zusammengeklumpt. Also man kann das wirklich gut unterscheiden draußen im Wald. Müsst ihr mal gucken. So, und darunter hört es dann auf. Also das ist dann, da kann man keine Blätter mehr definieren. Da sind sie dann also schon zu undefinierbarem Humus geworden. Also kann man sagen, das dauert hier bei dem Wald so ungefähr 2 Jahre, 2 bis maximal 3 Jahre, bis das Laub komplett verfrühstückt ist, zumindest bis es nicht mehr erkennbar ist. Ja, denn das ist ja dann immer noch vorhanden. Humus, der bleibt ja teilweise über Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte im Boden, der Kohlenstoff. Also das ist aber dann auf jeden Fall nicht mehr erkennbar. Also quasi im Komposthaufen, wo es dann zur Gartenerde geworden ist. Das dauert hier in dem Wald, wo ich jetzt bin, so 2 bis 3 Jahre. Das kann in Wäldern, wo das noch schlechter verdaulich ist, ich sag mal so Fichtenplantagen zum Beispiel, Kiefernplantagen, so weit gehen, dass das selbst nach 10 Jahren sich nicht vernünftig abbaut. Ne? Das gibt dann so richtig dicke, das nennt man dann Rohhumus-Auflage. Also Rohhumus deswegen, weil das einfach, es ist eigentlich kein Humus, es ist noch die rohe Ausgangsmasse oder wenn dann nur so ein bisschen zersetzt. Also wenn es nicht schmeckt, bleibt es halt liegen. Ist bei uns zu Hause ja auch so. Was man übrigens jetzt auch schön sieht im Laub, ich guck mal gerade, hab doch gerade das mehrfach gesehen. Wenn man es dann sucht, dann findet man es nicht. Ist eigentlich ganz häufig, nämlich Blätter mit grünen Inseln drin. Ey, sag mal. Hab's doch gerade noch gesehen. Wo ist es denn jetzt hier? Warte mal. Ja, es ist wirklich ziemlich häufig, jetzt aber an der Stelle gerade nicht. Hier will mich irgendjemand ärgern. Ah ja, hier. So, jetzt haben wir es aber. Und noch eine Schnecke drauf. Das ist ein kleiner Baumschnägel. Das sind ja diese Schnecken, die auf Bäume spezialisiert sind. Da gibt es ja auch ganz viele. Jetzt kommen wir mal zu diesem Blatt hier. Die man eigentlich recht häufig findet. Ja, guck, hier ist schon das nächste. Und hier ist schon wieder das nächste. Also ja, das war irgendwie gerade so eine ganz komische Stelle. Da sieht man, seht ihr zum Beispiel braune Blätter? Da ist noch ein grüner Fleck drauf. Warum ist dieser grüne Fleck da drauf? Der Baum will ja das Chlorophyll rausziehen. Ne? Da ist auch Stickstoff drin und so weiter. Das will er alles rausziehen, zerlegt das, kann ich für nächstes Jahr brauchen, super, weg damit. Ne? Dann werden diese gelben Carotinoide sichtbar, die schon im Blatt sind. Die werden teilweise auch noch abgebaut. Und dann pumpt der Baum sein großes Geschäft da rein. Ne? Du musst einmal im Jahr aufs Klo, so kann man das sagen. Ja, Wissenschaft sagt dazu Schlackestoffe. Das ist, was bei uns in der Toilette landet, natürlich auch so. Das sind auch Schlackestoffe. Ne? Zeug, das wir nicht brauchen können. Das wird halt hinten wieder rausbefördert. Und bei Bäumen wird das in die Blätter befördert und dann abgeworfen. Sehr praktisch, nur einmal im Jahr. Ja, also hat man nicht so viel damit zu tun. Und sieht zumindest aus menschlicher Sicht etwas appetitlicher aus. Jetzt fällt das Laub runter und man sieht eben bei manchen Blättern, da hat das nicht geklappt mit dem Chlorophyll abziehen. Aha, Chlorophyll ist also noch drin in diesem grünen Fleck und das hängt mit den Mikroorganismen da drin zusammen. Also der Baum hat das versucht abzuziehen, es hat nicht geklappt. Eine Möglichkeit ist, die Blattader war verletzt, zum Beispiel durch eine Larve vom Buchenspringrüssler oder von irgendeinem Tier, was da in dem Blatt frisst. Das hat dann diese Ader zerfressen und dadurch kann der Baum das nicht mehr zurückziehen, diese Reservestoffe. Eine Möglichkeit. Dann ist es eine rein mechanische Beschädigung. Der Larve war das völlig wurscht, was er da anrichtet. Aber es gibt eine zweite Möglichkeit. Das können zum Beispiel auch Bakterien sein, also Mikroorganismen generell, die diese Blattadern verstopfen. So, warum machen die das? Wahrscheinlich deswegen, weil sie ja von den Inhaltsstoffen leben. Also sie sitzen da im Blatt, leben da, ne, so ein Bakterium, das lebt je nachdem teilweise nur 6 Stunden oder so. Ne, und wenn der Baum das jetzt alles rauszieht, die ganzen Reservestoffe, dann ist das Leben ja zu Ende. Ne, gibt es keine Nahrungsgrundlage mehr und tschüss. Und wenn man jetzt aber den Rückzug verhindert, dann diese grünen Flecken, die bleiben noch so, sagen wir mal, 2 Wochen, manchmal auch noch ein bisschen länger im Blatt, bevor die dann endgültig sich abbauen. 2 Wochen sind für Bakterien zig Generationen. Da müsst ihr überlegen, das wäre so, als wenn man sagen würde, nach menschlichem Maßstab, man rettet diesen kleinen Blattplaneten, also das, ne, das Blatt ist ja wie ein kleiner Planet für diese unzähligen Bakterien, die da drin hausen. Man rettet diesen Blattplaneten für Jahrhunderte. So wäre das aus unserer Sicht. Ne? 2 Wochen für ein Bakterium, was nur ein paar Stunden alt wird, das ist für viele, viele Generationen dann gesichert, die Lebensgrundlage. Das sind diese kleinen Blattinseln, also diese grünen Flecken auf den Blättern. Ich finde das immer ganz süß. Wenn man das, ich muss gerade die Nase putzen, das liegt jetzt aber nicht an der Erkältung, sondern wenn es kalt wird, dann läuft die Nase, aber es kommt natürlich, weil die Augen tränen und das über die Tränenkanäle und so weiter, aber ja, das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen, sondern diesen mini-philosophischen Ansatz, dass das eine eigene Welt ist. Jedes Blatt ist eine eigene Welt, wie ein eigener Planet. Ich finde das so süß. Also deswegen, wenn ich diese grünen Inselchen sehe auf den Blättern, dann denke ich mir, wow, da hat jemand wieder für viele Generationen die Lebensgrundlage gesichert. Und wenn wir so ein bisschen auf unser Leben schauen und die großen Dinge, die wirklich ja natürlich auch wichtig sind, ne? Wir schauen nur mal so in die USA mit dem Wahlergebnis und solchen Sachen, das verdirbt einem natürlich dann flott mal die Laune. Zu Recht auch, und das ist ganz wichtig. Ja, aber dann kann es sehr entspannend sein, wenn man diese kleinen grünen Flecke sieht und denkt, boah, das ist ein eigener Planet und die haben ganz eigene Probleme und da ist richtig was los und da werden Strategien entwickelt und so weiter und so weiter. Das sind alles eigene Welten und dann schaue ich hier so durch diesen Wald mit diesen Milliarden von Blättern, dann ist das wie so eine Galaxis. Alleine dieser Wald hier, eine Galaxis mit unzähligen Systemen und Planeten und ich finde, das hat was Entspannendes. Ich weiß nicht, ob ihr meinem Gedankengang folgen könnt, aber wenn ich hier so im Wald stehe und denke, Wahnsinn, wie viele eigene kleine Welten es gibt, die sicher ihre eigenen Probleme haben und die nichts von dem ahnen, was wir für Probleme haben. Wir möglicherweise nichts von irgendwelchen übergeordneten Ebenen, die wieder ganz andere Probleme haben. Wir sind ja nicht allein im Weltraum wahrscheinlich. Naja, gibt es ja auch wahrscheinlich unzählige Planeten, die Leben tragen. Und das sehen wir hier im Kleinen in so einem Wald. Ich finde das schön, so kleine Wunder zu sehen. Und geht's einfach mal ein bisschen weiter und guck mal, was mir hier noch so vor die Füße fällt. Na, es gucken überall Pilze raus. Übrigens, ich kenne mich mit Pilzen nicht gut aus. Ich kann dir gar nicht sagen, woran das liegt, weil ich finde die furchtbar interessant. Also ich finde Pilze als Lebewesen super interessant, nicht als Speisepilze. Also ich weiß gar nicht, ich habe mir aus Pilzen noch nie so viel gemacht. Also ich weiß nicht, so ein Schirmpilz, Schnitzel. Ja, wir hatten das ja neulich mal in der Folge mit Professor Weiß. Das Eiweiß ist ja dem Tierischen relativ ähnlich. Die schmecken auch gut. Also mache ich nichts dagegen, aber ich bin jetzt niemand, den das Jagdfieber packt nach Steinpilzen. Also ich hatte das mal hier für meinen Insta-Kanal, mal für so ein Reel, ne, so heißt es ja, so ein Filmchen zusammengebastelt und habe wunderschöne Steinpilze gefunden, wirklich wunderschöne, mehrere auf einer Stelle. Und das war mir, also das juckt mich dann schon in den Fingern, weil ich einfach weiß, wenn ich die mit nach Hause bringe, würde ich meine Frau vielleicht drüber freuen. Wobei, also wir essen grundsätzlich eigentlich nicht so viel Pilze. Auf jeden Fall habe ich gedacht, nee, die lässt es stehen. Die sahen so schön aus. Und der Steinpilz will sich ja gerade vermehren. Das wollte ich dann ungern rausrupfen. Ne? Und ich finde, das sieht im Wald auch einfach schön aus. Obwohl es ja schon nach wenigen Tagen auch wieder vergeht. Ne? Das ist ja ein sehr vergängliches Gebilde. Ja, so ein Pilz. Sporenträger, ich weiß gar nicht, wie man das genau sagt. Es ist ja kein richtiges Organ, aber ich würde mal sagen, Fortpflanzungsorgan, laienhaft. Ich finde, es sieht einfach schön aus im Wald. So, jetzt gucke ich mal, was ich noch so an Tierspuren finde hier. Wir haben ja in Deutschland generell sehr, sehr viele Säugetiere. Also ich habe mal geschätzt, es gibt ja keine echten Zahlen dazu, geschätzt so, also auf die Waldfläche bezogen, irgendwas so um die 30, 40 Mal mehr als von Natur aus. Das liegt daran, dass unsere Wälder so aufgelichtet sind, so viel Nahrung bieten, so viel Bodenvegetation haben. Ich komme hier gerade in so eine Douglas-Plantage. Da ist das nämlich gerade der Fall. Da wird das sofort alles grün am Boden. Und hier haben die Rehe natürlich irre viel zu fressen und vermehren sich halt entsprechend. Ne? Können sie auch nichts dafür. So, jetzt tue ich aber mal gerade, also hier gibt es überall Spuren, hier ist sehr, sehr viel gewühlt worden von Wildschweinen. Also gerade an der Stelle wirklich irre viel umgewühlt. Aber unter den Douglasien, was suchen die da? Also Wildschweine sind ja Allesfresser. Die fressen Regenwürmer. Bei den Regenwürmern können sie sich übrigens mit Lungenwürmern infizieren. Ne? Das ist ein Zwischenwirt. Sowas fressen die gerne. Oder irgendwelche Käferlarven oder Mäusenester graben die auch gerne aus. Ja, die riechen ja sehr gut. Die haben übrigens eine sehr empfindliche Nase, die Wildschweine. Na, sieht ja aus wie so eine Steckdose. Die Nase ist echt empfindlich. Und Wildschweine sind auch so kleine Pimpel, ne? Wie meine Oma früher gesagt hätte. Also sehr empfindlich. Und die sind also auch gerade bei Elektrozäunen oder so. Ist klar, wenn man mit der Nasenspitze drankommt und da ist Strom drauf, ist das natürlich besonders, besonders fies. Und diese Nasenspitze ist ja häufig auch feucht. Also wie eine Hundenase auch. Und es ist ein sehr empfindliches Organ. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, mit diesem Organ wühlen die durch den Boden. Ich mir denke, Mensch, da muss man sich doch alles wehtun, muss man sich doch alles kaputt machen. Ich gucke mir das hier so an, wo die rumgewühlt haben. Da liegen Steine draußen, Erde natürlich, auch Wurzeln, Holz. Also da zerkratzt man sich doch eigentlich alles. Also das muss gleichzeitig unheimlich robust sein. Also Wildschweine sind da sehr empfindsam und gleichzeitig gnadenlos, wenn die irgendwas haben wollen. Also da wühlen die da wie so ein Panzer da durch. Es ist unfassbar. Ja, aber was sie hier speziell gesucht haben, weiß ich nicht. Bucheckern können es nicht sein, weil hier stehen Douglasien. Das scheidet das schon mal aus. Und Eicheln natürlich auch nicht. Aber was man mal sieht, wie sich in so Nadelplantagen, wie sich so der eigentliche Wald wieder zurückmogelt. Es wird ja heutzutage viel über Waldumbau geredet. Und ich gucke mir das mal so an, was hier gerade so reinwandert. Es sind ganz viele Buchen. Es sind auch Kirschen dabei, Vogelkirschen. Ja, also die Buchen und die Bucheckern, die haben wahrscheinlich Eichhörnchen, Mäuse, Eichel her, hier überall verschleppt haben. Ist wirklich, wirklich ordentlich. Das ist echt erfreulich, was hier so kommt. Weißtanne sehe ich da hinten. Ach, das ist ja echt, das ist ja ein Ding. Also richtig, weil hier, wo die Brombeeren sind, ne, da sind auch die Rehe. Weil Brombeeren sind Winterfutter. Für die Rehe, Brombeeren bleiben ja im Winter grün, weil sie, meine Vermutung, dann, die wachsen über die kleinen Bäume und wenn dann ordentlich Schnee fällt, dann drückt die Brombeere samt der kleinen Bäume runter und die Brombeere startet im Frühjahr wieder ganz schnell und hat dann den kleinen Baum überwachsen, der dann unter ihr begraben am Boden liegen bleibt. Ich stocke hier so ein bisschen beim Erzählen, weil ich mich hier durch die Brombeere quäle. Weil ich hier an die Weißtannen ran wollte. Das ist jetzt echt ungewöhnlich. Also diese Weißtannen, die wachsen hier relativ schnell, weil hier ist ja Licht in dieser Plantage. Ne? Die wurde ja zumindest vor vielen Jahren ordentlich bewirtschaftet. Ist viel mehr Licht drin als in dem alten Laubwald. Hier wachsen die Bäume viel schneller und sind deswegen hochattraktiv für Rehe. Weil Bäume, die schnell wachsen, die haben auch viel mehr Zucker in den Knospen. Die Knospen sind viel dicker. Und dann kommen die Brombeeren hier dazu. Also hier ist auch viel Rehfutter und Rehe mögen es gerne abwechslungsreich. Die fressen mal ein paar Brombeeren und dann auch mal die Weißtanne und dann fressen wir wieder eine Buche, eine Vogelbeere und dann wieder Brombeere. So, und wenn unter solchen Umständen Weißtannen, die wirklich als extrem beliebt bei Rehen gelten, unbefressen hochwachsen, obwohl wir hier viele Rehe haben, dann lässt mich das einfach mal stutzen. Und hier sind mehrere Weißtannen, die so relativ flott raufwachsen. Übrigens, dass es viel Licht im Wald gibt, darauf weist auch die Vogelkirsche, die ich gerade schon erwähnt habe. Die braucht eigentlich viel Licht. Und was haben wir hier noch? Vogelbeere. Also wir haben hier, weiß ich nicht, 10, 15 Baumarten. Und hier ist nichts gepflanzt. Ne? Stimmt, das muss ich dazu sagen. Das kommt hier alles von allein in die Plantage rein. Das nur mal zu dem Spruch. Also in dem Fall sind es jetzt hier Douglasien, aber es heißt ja immer, wo Fichte ist, kommt nur Fichte. Oder wo Kiefer ist, kommt nur Kiefer. Oder eben, wo Douglasie ist, kann ja auch nur Douglasie kommen. Nee. Und das sieht man jetzt im Herbst halt besonders schön. Ne? Also weil die Laubbäume sich durch die Verfärbung jetzt, ne, weil gerade bei den Jüngeren hängt ja noch relativ viel dran, ganz besonders gut abheben von den Brombeeren. Ist wirklich toll. Schön zu sehen. Die kleinen Laubbäume haben übrigens das Laub länger dran. Also die großen Buchen, die stehen schon ziemlich kahl da. Die kleinen Buchen, die haben noch das Laub dran. Die sind noch grün. Die machen einfach länger Photosynthese. Die haben es auch echt schwer, die Kleinen. Ne? Die stehen im Schatten der Mutterbäume oder im Schatten dieser Douglasienplantage, wie auch immer. Und kriegen eigentlich immer zu wenig Licht. So, bei den Laubbäumen ist jetzt der Vorteil, da fällt das Laub runter. Und zwar entlaubt sich ein Wald immer von oben nach unten. Also die obersten Zweige fangen an und dann zieht der Baum, macht dann so lange Feierabend. Und die Kleinen unten kriegen dann auf einmal viel Licht und können dann einfach nochmal ein paar Wochen im vollen Sonnenlicht den Zucker genießen, den sie jetzt produzieren können. Und deswegen machen sie es auch. Und wenn dann Schnee drauf fällt auf die Blätter, die dann noch dranhängen, die werden die nämlich nicht mehr los. Das ist das Problem. Also wenn man schläft, kann man sich nicht mehr ausziehen. Das können Bäume auch nicht. Und wenn man zu lange wartet mit dem Blattabwurf, dann kriegt man halt die Kurve nicht, wenn ein Wintereinbruch kommt und die Blätter bleiben im Winter dran. Also wenn die kleinen Bäume jetzt länger Photosynthese machen, dann haben sie ein hohes Risiko, dass sie die Blätter nicht mehr rechtzeitig abwerfen können. Ne? Die müssen das Grün ja rausziehen. Also Grünabwurf, das geht eigentlich nur im Sommer als Notabwurf. Also jetzt im Herbst habe ich noch keine Buchen gesehen, die grüne Blätter abwerfen. Die müssen also erst das Chlorophyll rausziehen und so weiter. Und wenn die zu lange dran gelassen haben und der Winter kommt plötzlich, dann bleiben die Blätter halt dran. Und dann kommt Schnee und biegt die Bäume um. Aber so langsam gewachsene Bäumchen, ne, die eben, wenn die einen halben Meter hoch sind oder einen Meter, schon 50 Jahre alt sind, die sind so biegsam und flexibel, die richten sich dann, wenn der Schnee taut, auch wieder auf. Das macht denen nichts. Ja, wenn ihr jetzt durch den Wald geht, dann guckt ihr mal so in die niedrigeren Etagen. In so einem Laubwald, da sind häufig junge Bäume dabei, die noch grüne Blätter haben. Also wenn ihr jetzt den Podcast hört und ihr macht es dann direkt spätestens am nächsten Wochenende, dann müsstet ihr solche Bäume finden. Das sind die Kleinen, die jetzt einfach noch mal was genießen und sagen, ist mir doch wurscht, wenn ein Frosteinbruch kommt, mir kann eh nichts passieren. Wenn die Bäume dann dicker werden, dann gibt es Risse im Holz, dann, wenn die sowas machen, und entweder brechen sie ab, dann ist das Leben vorbei, oder sie merken durch diese Risse, das tut weh, ich lasse das mal lieber, und dann werfen die für den Rest ihres Lebens früher ab. Aber wie gesagt, das sind halt unterschiedliche Strategien. Übrigens ist das der Grund, warum eure Hecken zu Hause, also wir haben auch eine Buchenhecke, Hainbuchenhecke, warum die über den ganzen Winter über das braune Laub behalten, die werfen auch alle zu spät ab. Die machen ja nie die Erfahrung, dass sie umknicken können. Ne, so eine Hecke, die Stämme, dadurch, dass es ständig zurückgeschnitten wird, die Hecke, bilden sich innen immer dickere Stämme, ohne dass die Hecke größer wird. Klar, aber es sind ja trotzdem Bäume, die immer dicker werden, immer stabiler. Die brechen nicht um bei Schneelage. Und deswegen behalten Bäume, die in einer Hecke stehen, ihre Blätter länger. Und haben die dann im Winter halt noch zumindest einen Teil von den Blättern braun dranhängen. So, jetzt gucken wir mal weiter. Ich wollte nach Tierspuren gucken. Doch, hatte ich auch gefunden. Stimmt, die Wildschweinspuren. Ich guck mal, Schnecken sind tatsächlich noch aktiv. Finde ich interessant. Bei Schnecken ist es übrigens so, Gehäuseschnecken, können ohne tote Bäume kein Gehäuse bilden. Auch interessant. Es gibt so Schnecken, Schließmundschnecken heißen die. Die sehen aus wie so ein Türmchen. Die sind nicht groß, vielleicht so anderthalb, zwei Zentimeter. Ne, ganz schmal gedreht, sieht eigentlich aus wie so eine tropische Meeresschnecke oder so, ne, vom Gehäuse her, aber halt in ganz klein. Und diese Schnecken, also die Schließmundschnecken heißen die, glaube ich, weil die so einen Deckel haben, den die zumachen können. Die haben ein Gehäuse und da ist unter anderem Kalk drin. Und Kalk gibt es in vielen Böden nicht. Also es gibt natürlich Böden, die auf Kalkstein entstanden sind, da gibt es Kalk im Boden. Aber hier bei uns zum Beispiel ist Kalk im Boden Mangelware von Natur aus und da kommen die Schnecken auch gar nicht dran. Aber die Bäume, die konzentrieren das, ne, also im Laufe der Zeit, die ziehen das ja schön raus aus dem Boden, die haben ja Jahrzehnte bis Jahrhunderte Zeit und sammeln das sozusagen ein bisschen im Holz und davon profitieren denn die Schnecken, die, wenn sie sowas fressen, eben ihr Gehäuse aus diesem Kalk bilden können. Und deswegen ist es so wichtig, dass Totholz im Wald bleibt. Ne? Also wir haben ja insgesamt in Deutschland einen großen Totholzmangel. Der ist ja in der aktuellen Waldinventur nur deswegen etwas gestiegen, weil halt überall abgestorbene Fichten rumstehen. Aber die räumt man ja größtenteils auch noch raus. Das ist also nur eine temporäre Sache. Aber diese richtig dicken, alten, verstorbenen Bäume, die dann im Wald liegen und so ganz lange zersetzt werden, die sind halt wichtig. Und ohne die können viele Schneckenarten gar nicht überleben. Und Schnecken sind im Wald, glaube ich, auch ziemlich schlecht erforscht. Ich kann mich nur an eine Studie der Uni Aachen erinnern, die halt einfach mal untersucht haben, was alles an solchen Stämmen raufläuft. Also nicht runter, sondern rauf. Dafür gibt es spezielle Fallen. Also einen, dass man sieht, was ist da überhaupt los, aber was die genau machen, das weiß man im Detail nicht. Und es ist auch in dem Bereich halt sehr, sehr vieles nicht erforscht. Aber Schnecken hatte ich ja vorhin gesehen. Auf dem einen Blatt war auf jeden Fall noch so ein Baumschnegel. Der hat übrigens kein Gehäuse. Ne? Der ist so vielleicht also 2, 3, 4, 5 Zentimeter lang. Also ganz groß, sind eher kleine Schnecken, ganz groß sind die nicht. So eher Fleischfarben. Und die weiden Algenbeläge ab an der Baumrinde. Also die sollte man jetzt bei feuchtem Wetter noch finden. Ich habe sie ja gerade gefunden. Und hier, wir sind hier auf 470 Meter Höhe. Und das heißt, wenn ihr in niedrigeren Lagen wohnt, ist es bei euch ja wärmer in der Regel. Ne? Und das, was hier jetzt schon so langsam dem jahreszeitlichen Ende zugeht, das ist dann, wenn ihr nicht ganz so hoch angesiedelt seid, ja ein bisschen weiter nach hinten geschoben, habt ihr noch ein paar Wochen mehr Zeit als wir hier. Ach, ich komme schon wieder außer Atem. Es ist, also die Eifel ist halt auch echt steil. Das muss man sagen. Ne, also die Leute, die uns hier besuchen, sind immer wieder überrascht, dass es hier solche Höhenunterschiede gibt und so Straßen wie in den Alpen so ungefähr. Ja, also ich glaube, der höchste Berg der Eifel ist 700, oh, die Hohe Acht. Also die heißt Hohe Acht, ist aber nicht 800 Meter hoch, sondern 760, irgendwie sowas. Da seht ihr auch, das weiß ich nicht so ganz genau. Also es ist zwischen 700 und 800 Meter, ich meine, es 760 passt. Auf jeden Fall ist das ja nicht so schrecklich hoch und das ist ja auch schon der höchste Berg der Eifel. Also bei uns hier, das Forsthaus ist 473,5, weil da so ein topografischer Punkt ist, ein Landesvermessungsamt oder so. Und die tiefsten Lagen hier in den Tälern, die sind unter 200 Meter. Also das heißt, wir haben hier Höhenunterschiede von 300, 400 Meter sowas in der Größenordnung. Das ist schon ganz ordentlich. Ne? Also in den Bergen, also wenn man jetzt nicht gerade die höchsten Gipfel sieht, sondern insgesamt in den Alpen unterwegs ist, da ist man schon bei ähnlichen Höhenunterschieden. Also hier ist es sehr steil. Ich bin drauf gekommen, weil ich hier ein bisschen außer Atem bin und die Leute immer wieder überrascht sind, wie bergig das hier ist. Obwohl die höchsten Höhen gar nicht so hoch sind. Aber die Eifel ist ja nicht so richtig im Fokus bei vielen Leuten. Das ist der Grund, warum es hier so schön ruhig ist. Wir freuen uns natürlich trotzdem über jede Besucherin und jeden Besucher. Aber es ist gleichzeitig auch die Gegend in Deutschland mit der besten Luft. Da gab es so eine Karte vom Guardian. Die reinste Luft in Deutschland ist tatsächlich genau in diesem Eifelzipfel hier, wo wir uns, also ich mich mit euch jetzt gerade befinde. Und ich habe jetzt das Privileg, dass ich diese schöne Luft ein- und ausatmen darf. Ja, also ich muss sagen, ich genieße das tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber wenn hier bei uns ein Moped vorbeifährt, so ein Zweitakter, das riecht man, auch wenn der schon 2-3 Minuten weg ist. Das Zeug steht in der Luft, ne, dieser unverbrannte Sprit. Also bei Abgasen, also da reagiere ich wirklich relativ empfindlich drauf. Während wenn ich jetzt nochmal einen Tag in der Stadt war, dann rieche ich das kaum noch. Also man gewöhnt sich daran. Aber wenn man mal wirklich saubere Luft atmet und dann sind einzelne Fahrzeuge wirklich so, dass man sagt, boah, ey, das mieft. Ne? Also saubere Luft ist wichtig. Gut, jetzt schauen wir mal, ob wir noch irgendwas finden hier. Was mir quasi über die Füße fällt, weil wir von Hölzchen auf Stöckchen kommen. Was fällt mir gerade ein? Der Herr Weiß hat mir geschickt, es war ja eine Frage im Podcast, ich stehe jetzt hier an einer alten Buche, wie alt die Buche evolutionär ist. Das ist gar nicht so ganz klar, aber es ist eine relativ junge Baumart. Also relativ jung heißt so ungefähr 2 Millionen Jahre. Ich habe es jetzt leider nicht auswendig gelernt, die Zahl, aber ich bin mir ziemlich sicher, es sind 2 Millionen Jahre. Und sie hat sich in diesem Zeitraum, so die Theorie, von der Orientbuche getrennt. Die Orientbuche, die kommt dann so Türkei bis in Iran so grob vor. Und die sind halt sehr eng verwandt. Die bilden auch Hybride, das heißt, sie mischen sich auch, weil die so eng verwandt sind. Mischen sich interessanterweise auch dort, wo die Verbreitungsgebiete aneinander stoßen. Aber so offensichtlich haben die sich vor 2 Millionen Jahren getrennt. Also das ist noch nicht allzu lang. Also die Buche ist eine relativ junge Baumart. Ich meine, wir als Art sind natürlich noch ein bisschen jünger, ne, mit 300.000 Jahren. Also hat die Buche schon ein bisschen mehr auf dem Buckel. Aber für eine Baumart finde ich das schon überraschend jung. Ne, also vielen Dank auch da an der Stelle nochmal, Herr Weiß, für den Hinweis mit dem Buchenalter. Finde ich übrigens sowieso immer cool, dass ich hier bei euch auch mal umgekehrt Fragen stellen kann und dann Antworten aus der Community bekomme. Das bereichert meinen Horizont natürlich total und ich lerne selber gerne dazu. Vor allem in dem Wissen, dass wir einen Großteil der Dinge, die im Wald sind, überhaupt noch nicht entdeckt haben. Wir haben ja den allergrößten Teil der Arten überhaupt noch nicht entdeckt, die in unseren heimischen Wäldern kreuchen und fleuchen. Und was die machen miteinander, davon wissen wir erst recht nichts. Also wir wissen sehr, sehr wenig. Wir wissen schon genug, um uns einigermaßen zurechtzufinden, aber im Detail wissen wir leider sehr, sehr wenig. Und deswegen freue ich mich wirklich über jeden Informationsschnipsel, den ich kriege und den ich sammle. Und ich werde manchmal gefragt, wie kannst du dir das alles merken? Antwort, kann ich gar nicht. Ich vergesse auch Sachen. Ich merke mir halt Sachen, die mich interessieren. So war das schon in der Schule. Ich war übrigens in der Schule jemand, der so gut wie nie gelernt hat. Nicht, weil ich so schlau war, sondern weil ich so faul war. Und deswegen hatte ich auch wirklich jedes Mal Angst vor irgendeiner, also Hausaufgaben habe ich übrigens auch kaum gemacht, Hausaufgabenabfrage und irgendwelchen Tests und so weiter. Ich hatte das Glück, dass mich viele Sachen interessiert haben und man konnte dann ja in der Oberstufe die Kurse so ein bisschen so zusammenstellen nach Interesse. Ich hatte Leistungskurs Biologie, Chemie, Erdkunde. Chemie auch nur deswegen, weil es 3 sein mussten, weil Chemie ist mir zum Beispiel schon zu kompliziert eigentlich. Aber in den anderen beiden Fächern, die Sachen konnte ich mir einfach merken, weil mich das interessiert hat. Ne? Und Sachen, die mich interessieren, die kann ich mir halt gut merken. Und wir hatten das Thema vorhin bei den Pilzen. Ne? Das ist jetzt so nicht mein Fall, einfach zum Essen nicht. Und deswegen wäre ich der denkbar ungeeignetste Partner, um durch den Wald zu laufen und Speisepilze zu suchen. Also es wäre, glaube ich, brandgefährlich. Gut, ich glaube, so ganz allmählich kommen wir zu einem Ende für heute. Mir werden nämlich langsam die Hände kalt und ich gehe jetzt auch wieder rein. Und wenn wir nochmal den Bogen zum Anfang schlagen, dann wisst ihr, wenn ihr draußen ein Tier husten hört, dann ist das keine Erkältung. Ihr wisst ja, was es dann ist. Das sind die Parasiten, die dann aktiv werden. Ja, also schön, dass ihr mit mir durch den herbstlich, fast schon winterlichen Wald gegangen seid. Also hier ist es wirklich mittlerweile sehr, sehr kalt. Es ist nebelig. Ich finde das eine ganz, ganz schöne Stimmung. Und heute war ich mit euch so ein bisschen entspannter unterwegs. Wir haben ja manchmal auch viele ernste Themen, die ich auch sehr, sehr wichtig finde. Aber ich wollte einfach so ein bisschen die Zeit mit euch hier draußen genießen. Und vielleicht denkt ihr beim nächsten Waldspaziergang mal an die kleinen grünen Inseln und die kleinen, vielen kleinen Welten, die dahinter stehen und die dann vielleicht die eigenen Sorgen mal zumindest für einen Moment ein bisschen vergessen lassen. Das würde ich euch wünschen, ein paar schöne, inspirierende Momente im Wald. Und vielleicht mögt ihr ja, nachdem ihr die Podcast-Folge gehört habt, mal einen Spaziergang machen und schauen, ob ihr diese kleinen Inseln auch findet. Und ansonsten hören wir uns das nächste Mal wieder. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Macht's gut, bis bald. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren.
In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.